NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Regierungskrise in Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich vermutlich am Montag einem Misstrauensvotum stellen. In Brüssel kritisieren die EU-Europaminister den Verfall des Rechtsstaates und der Pressefreiheit in Osteuropa. Eine Kampagne gegen 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr in Deutschland, was könnte sie bringen? Dazu auch unser Kommentar. Der Bundeswahlleiter kritisiert die hohe Anzahl von Brieffehlern. Die Bundeszentrale für politische Bildung legt Beschwerde gegen das Wahl-O-Mat-Verbot ein. Mehr Nachhaltigkeit für Entwicklungsländer, um die Folgen des Klimawandels zu lindern. Und Nachruf auf den ehemaligen Formel-1-Piloten und Luftfahrtunternehmer Niki Lauda. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Die britische Premierministerin Theresa May will den politischen Stillstand in London beenden. Sollten die Abgeordneten in einem vierten Votum dem Brexit-Abkommen doch noch zustimmen, könnte sie sich ein zweites Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union vorstellen. Imke Köhler über die wohl letzte politische Chance.
Das Parlament soll entscheiden, ob es ein zweites Referendum über den Brexit geben wird oder nicht. Und das Parlament soll auch entscheiden, inwiefern Großbritannien in einer Zollgemeinschaft mit der EU bleibt. Das hat May in ihrer Rede zum EU-Austrittsgesetz deutlich gemacht, über das sie am Vormittag mit ihrem Kabinett beraten hatte. In der Kabinettssitzung soll es ganz schön laut geworden sein. Auch unter den Ministern gibt es große Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Kurs. Am Ende aber hat das Kabinett Mays Vorgehen akzeptiert. Mit dem EU-Austrittsgesetz will May der Opposition noch einmal einen Kompromiss anbieten, in der Hoffnung, über diesen Umweg doch noch ihren Brexit-Deal durchs Parlament zu kriegen. Und Labour fordert den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Und ein zweites Referendum wollen viele Abgeordnete von Labour und von diversen kleineren Parteien. In der ersten Juniwoche wird May das Austrittsgesetz dann dem Parlament vorlegen.
Die Regierungskrise in Österreich wird am Montag im zuständigen Parlament, im Nationalrat, weiter entschieden. Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Möglich ist dann, dass die der FPÖ angehörigen Minister durch Experten ersetzt werden. Nadja Armbrust berichtet aus Wien.
Der Misstrauensantrag kommt von einer kleinen Oppositionspartei, der Partei Jetzt Liste Pilz. Sollte Kurz den Misstrauensantrag nicht überstehen, müsste er zurücktreten. Nach dem Bruch mit der FPÖ besitzt Sebastian Kurz keine parlamentarische Mehrheit mehr. Er ist auf das Vertrauen der Oppositionsparteien angewiesen. Unterstützung bekommen wird er wohl von den Neos, sagt Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger.
Ich weiß, ich bin nicht notwendig für die Mehrheit dafür, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, ein Misstrauensantrag jetzt in dieser Situation, in der die Menschen verunsichert sind, halte ich nicht für das richtige Signal und wir werden das nicht mittragen.
Alles hängt nun von den Parteien ab, die noch unentschlossen sind, die SPÖ und die FPÖ. Die Partei, der Kanzler Kurz kürzlich selbst das Vertrauen entzogen hat. Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer äußert sich dazu am Mittag.
Wir schauen einmal, ob ein derartiger Antrag eingebracht wird von einer der bisherigen Oppositionsparteien. Und dann wird der Club der FPÖ entscheiden, ob man zustimmt oder nicht.
Am Nachmittag trafen sich nun Bundeskanzler Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Neben dem Misstrauensvotum gegen Kurz drängt auch die Frage, wie es mit der Regierung weitergehen wird. Heißt, wer auf die frei gewordenen Ministerstellen der FPÖ kommen soll, bis im Herbst neu gewählt wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Bitte Sebastian Kurz um Entlassung von Innenminister Herbert Kickl angenommen. Damit steht fest, dass die FPÖ-Minister gehen werden, mit Ausnahme der von der FPÖ nominierten, aber parteilosen Außenministerin Karin Kneißl. Für den Bundespräsidenten ist nun klar:
Um das Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen, ist es selbstverständlich, dass diese Ministerämter nur von untadeligen Expertinnen und Experten besetzt werden. Insbesondere für das Innenressort, aber auch für alle anderen Ressorts gilt, dass die vorzuschlagenden Personen fachlich über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und integer sein müssen.
Bundeskanzler Kurz werde deshalb
das eher baldigst und rasch erledigen und werde daher dem Bundespräsidenten auch hier spätestens heute noch die entsprechenden Vorschläge übermitteln.
Van der Bellen werde anschließend mit jedem der Vorgeschlagenen sprechen. Der Verlust der Mehrheit von Bundeskanzler Kurz könnte sogar mit den einberufenen Experten zum Problem werden, weiß auch der Politologe Peter Filzmaier.
Aber wer garantiert dieser Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, aus Beamten oder Experten, dass nicht auch gegen sie ein Misstrauensantrag oder gegen einzelne Minister Erfolg hat? Das ist eben das unbekannte Gelände und die unbekannten Gewässer.
Noch sind das jedoch alles Spekulationen. Der Bundespräsident sagte auf Anfrage, er gehe davon aus, dass die Übergangsregierung bis zur Nationalratswahl halten werde. Über eine Regierung ohne Sebastian Kurz, also einen Plan B, denke er noch gar nicht nach. Van der Bellen appellierte an die anderen Parteien, in Ruhe zusammenzuarbeiten.
Dürfen solche EU-Mitgliedsländer künftig noch hohe Fördergelder für ihre wirtschaftliche Entwicklung erhalten, wenn sie sich nicht an die Prinzipien von Rechtsstaat und Pressefreiheit halten? Die EU-Europaminister berieten heute in Brüssel darüber. Holger Beckmann berichtet.
Die Europaminister hatten eine umfangreiche Agenda. Eigentlich wollten sie vor allem über Geld sprechen und darüber, wie man Mitgliedstaaten dazu bewegen kann, sich an die gemeinsamen Grundwerte zu halten. Vor allem, wenn es um Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Rechtsstaatlichkeit geht. Das ist inzwischen ein entscheidendes Thema in der Europäischen Union, weil vor allem Polen, Ungarn oder Rumänien es damit nicht mehr so genau nehmen. Den Einfluss unliebsamer Richter beschneiden, etwa gegen unabhängige Journalisten vorgehen oder ihr Antikorruptionsgesetz so lockern, dass ausgerechnet Regierungspolitiker von diesen weniger strengen Regeln profitieren. Die meisten EU-Staaten halten das für extrem problematisch und wollen die Einhaltung von rechtsstaatlichen Regeln und Werten an die Auszahlung europäischer Fördermittel knüpfen, zumindest teilweise. Deutschland und Belgien hatten dazu bereits vor einigen Monaten einen Vorschlag gemacht. Es soll eine sogenannte Peer-Group-Kontrolle der Mitgliedstaaten geben. Wer sie nicht besteht, dem sollen Konsequenzen drohen. Der belgische Außenminister Didier Reinders. Wir müssen jetzt unsere Vorschläge dazu präzisieren, die ja vorbeugend wirken sollen. Und wir müssen fragen, was hat das für Konsequenzen für die Zahlungen, die wir an solche Staaten leisten? Die Kommission hat dazu ja auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir haben darauf reagiert und ich hoffe, dass wir uns da bis zum nächsten Monat verständigen. Wer heute darüber sprechen wollte, kam nicht vorbei an den Geschehnissen in Österreich. Das Skandalvideo, den FPÖ-Mann Heinz-Christian Strache, die Regierungskrise in Wien und an der Frage, was das alles für Europa bedeutet. Der deutsche Europastaatssekretär Michael Roth hatte da eine klare Antwort.
Für Nationalisten und Populisten sind Haltung, Anstand, Rechtsstaat, Demokratie, wenn überhaupt nur ein Lippenbekenntnis, eine hohle Phrase. Insofern sollte das für uns alle ein Weckruf in Europa sein, auch vor den Europawahlen, dass man dieses Europa und dass man die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht in die Hände von Nationalisten und Populisten geben sollte.
Frankreichs Europaministerin Loiseau sprach von einer schwierigen Situation in Österreich. Dies bedeute aber keine Krise für Europa. Es komme jetzt vielmehr darauf an, dass es dort zügig Neuwahlen gebe und möglichst bald wieder eine stabile Regierung. Der österreichische Regierungsvertreter hielt sich heute in Brüssel zumindest mit Statements für die Presse zurück. Eigentlich sollte die Planung für den künftigen EU-Haushalt heute im Mittelpunkt stehen, vor allem die Entwicklungshilfezahlungen der EU. Diese sogenannte Nachbarschaftshilfe soll in Zukunft nämlich aufgestockt werden, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger nach dem Ministertreffen.
Wir sehen trotz der Brexit-Lücke dies als eine Aufgabe mit steigender Bedeutung an, in der Nachbarschaft Projekte zu fördern.
Insgesamt, so Oettinger, wolle die EU ihre Mittel dabei künftig flexibler einsetzen, um auch auf besondere Notlagen reagieren zu können. Was die künftige Haushaltsplanung für Mitgliedstaaten bedeutet, die sich nicht an gemeinsame europäische Werte halten, sagte er nicht.
Das Umweltbundesamt fordert, Einwegbecher mit einer Strafsteuer von 20% zu belegen, um mittelfristig deren Verbrauch um 50% zu reduzieren. Vor 10 Jahren brauchte kaum jemand in Deutschland einen Kaffee im Gehen, den Coffee to go. Inzwischen wurde er zum Umweltproblem. Wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf die Forderung reagiert, weiß Alex Krämer in unserem Berliner Hauptstadtstudio.
Die Kaffeemühle springt an, der Milchaufschäumer blubbert und drunter steht ein Einwegbecher. Seit gut 10 Jahren gibt es Coffee to go in Deutschland. 2,8 Milliarden Becher gehen jährlich über die Theke. Umweltministerin Svenja Schulze.
Das sind stündlich die unvorstellbare Menge von 320.000 Bechern. Stündlich 320.000 Becher.
Die sind schwer zu recyceln, kosten beim Herstellen Energie und wenn es schlecht läuft, dann landen sie ausgetrunken nicht mal im Mülleimer, sondern liegen irgendwo rum. Alles in allem kein riesiges, aber ein alltägliches Umweltproblem. Das Umweltbundesamt hat jetzt die Alternative untersucht. Mehrwegbecher, die man zurückgeben kann. Die wären, Spülen und zusätzliche Transportwege mit eingerechnet, ganz klar umweltfreundlicher, sagt Abteilungsleiterin Bettina Rechenberg.
Und das ist es insbesondere, wenn die Umlaufzahlen mindestens 10 Umläufe erreichen, besser noch 25 Umläufe und mehr.
Ein Mehrwegbecher, der nach zweimal Trinken in den Müll fliegt, ist sogar umweltschädlicher, weil er mehr Material verbraucht. Sinnvoll wären deshalb Pfandsysteme. Die will Umweltministerin Svenja Schulze jetzt pushen, auch indem sie Einwegbecher verteuert.
Wir werden die Hersteller von Einwegbechern künftig stärker zur Kasse bieten.
Wie genau, das ist noch nicht klar. Entweder über höhere Lizenzabgaben, wie sie eh schon für alle Verpackungen fällig werden, oder über einen Fonds, in den die Hersteller einzahlen müssen und dessen Einnahmen an die Kommunen gehen, die den Müll wieder wegräumen. Daneben setzt Schulze auf freiwillige Vereinbarungen mit Handel und Gastronomie. Erste Gespräche gab es bereits und falls die nichts bringen, kann sich die Umweltministerin auch strengere Regeln vorstellen.
Ich gehe erstmal davon aus, dass alle mitmachen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss man andere Wege überlegen.
Bei den Plastiktüten haben freiwillige Verabredungen mit dem Handel etwas gebracht. Seit fast alle Tüten etwas kosten, ist der Verbrauch in Deutschland um 2/3 zurückgegangen. Die ersten Mehrwegsysteme für Becher gibt es bereits. Eins davon hat Sibylle Meyer, Berufsschullehrerin aus Göttingen, gemeinsam mit Schülern entwickelt. Ihre Becher sind bei Bäckereien und Supermarktketten im Einsatz, zum Teil nicht mehr nur für Kaffee.
Sie können darin Ihren Fleischsalat bekommen, Sie können Ihren Heringssalat darin bekommen, Sie können Ihren Frischkäse darin bekommen, Ihren Parmesan. Alles, was in einem Becher verpackbar ist, können Sie in einem Becher bekommen.
Wie schnell sie die Einwegbecherflut eindämmen will, sagt Umweltministerin Schulze noch nicht. Erstmal müsse sie mit den Ländern und dem Handel sprechen. Das Umweltbundesamt hält es für machbar, die Zahl der Einwegbecher binnen 3 Jahren auf die Hälfte zu reduzieren.
Reicht die politische Absichtserklärung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zur Eindämmung der Flut von Einwegbechern? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Daniel Prokaka.
Svenja Schulze wäre besser nicht gemeinsam mit dem Umweltbundesamt aufgetreten. Denn bei ihrem Auftritt wurde klar, das, was sie tun will, ist ein bisschen wenig, um die Einwegbecherflut einzudämmen. Das Umweltbundesamt dagegen hat klare Vorstellungen. 50% weniger Einwegbecher in spätestens 3 Jahren. Unterschiedlich hohe Preise für Kaffee im Einwegbecher und Kaffee im Mehrwegbecher. Bis zu 2 Euro Pfand auf Mehrwegbecher, damit sie auch wirklich zurückgebracht werden. Und zur Not, falls Handel und Kaffeeketten nicht mitziehen, 20 Cent Abgabe auf Einwegbecher, 10 Cent auf den Plastikdeckel plus 25 Cent Einwegpfand. Neben diesem ziemlich konkreten Forderungskatalog sehen die Vorschläge der Ministerin ziemlich blass aus. Etwas höhere Kosten für Becherproduzenten hier, eine kleine Mehrweginitiative da. Schulze dreht offenbar nur an kleinen Stellschrauben und bleibt vage, bevor sie mit Ländern und Verbänden gesprochen hat. Dass Schulze besonders umweltschädliche Polystyrolbecher ganz verbieten will, fällt dagegen kaum ins Gewicht. Die Ministerin sagt selber, dass diese Becher in Deutschland nur wenig verbreitet sind. Nein, von einer Umweltministerin darf man mehr erwarten. Zumal, wenn es um ein so offensichtliches und lösbares Problem geht wie die Vermüllung durch Kaffeebecher. Vor allem darf man von einer Umweltministerin erwarten, dass Müll vermeiden und Ressourcenschonen für sie Prioritäten sind. Dass sie Ziele dafür formuliert und für die Erreichung dieser Ziele kämpft. Was Becherproduzenten, Bäckereien und Coffee-to-go-Buden am Ende davon halten, werden sie dann schon selber sagen. Fakt ist, dass das Problem lange bekannt ist. 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr, über diese Zahl wurde schon vor 4 Jahren berichtet. Dass sie deutlich sinken muss, ist praktisch unumstritten. Aber dazu sind spürbare Änderungen nötig. Es geht nicht darum, Einwegbecher zu verbieten, aber sie müssen zur Ausnahme werden und Mehrwegbecher zur Regel. Und das klappt nur, wenn Mehrweg günstiger ist und Einweg teurer. Der Wegwerfmentalität der Deutschen, die die Ministerin selbst völlig zu Recht beschreibt, ist nur über den Preis beizukommen. Dass Svenja Schulze 5 Tage vor der Europawahl keine Abgaben auf Kaffeebecher fordert, mag von der SPD-Frau taktisch richtig sein. Inhaltlich ist es falsch.
Daniel Prokaka kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwähler bei 28%. Diese Quote könnte auch bei der Europawahl am kommenden Sonntag erreicht werden. Bundeswahlleiter Georg Thiel hat sich erneut kritisch zu dieser Entwicklung geäußert. Sabine Müller fasst zusammen.
Kurz vor der Europawahl schaut der Bundeswahlleiter kritisch auf die hohe Briefwahlquote. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe zeigt sich Georg Thiel wenig begeistert davon, dass immer mehr Bürger nicht mehr an der Urne wählen. Bei der letzten Europawahl vor 5 Jahren hatte jeder 4. Wähler in Deutschland seine Stimme per Brief abgegeben. Ein Rekord. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden es in diesem Jahr wohl noch mehr. Eine hohe Wahlbeteiligung sei gut für den demokratischen Willensbildungsprozess, sagt Thiel. Er erinnert aber daran, dass Verfassung und geltende Gesetze eigentlich die Stimmabgabe an der Urne, also am Wahlsonntag, vorsehen. Weil durch die Möglichkeit, per Brief abzustimmen, der Zeitraum einer Wahl über mehrere Wochen gestreckt wird, sieht der Bundeswahlleiter die Prinzipien der gleichen und geheimen Wahl beeinflusst. Eine Empfehlung, ob deshalb eine Reform notwendig sei, wollte Thiel nicht abgeben. Das müsse nicht der Bundeswahlleiter beurteilen, sondern das Parlament oder gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht. Die Briefwahlquote steigt seit langem an. Bei der Bundestagswahl 2019 lag sie bei nur 13%, 2017 schon bei über 28%. In manchen Wahlkreisen wurde fast die Hälfte aller Stimmen per Briefwahl abgegeben.
Wir bleiben beim Thema Wählen und wie sich Wähler vor der Wahl informieren über die Programme der politischen Parteien und wie sie sich dann entscheiden. Da gab es mal den Wahlomaten, doch der ist seit gestern abgeschaltet. Doch nach der erfolgreichen Klage gegen den Wahlomaten will die verantwortliche Bundeszentrale für politische Bildung gegen das Urteil Beschwerde einlegen. Birgit Becker meldet sich aus Bonn.
Der Wahlomat bleibt erstmal offline. Die Bundeszentrale für politische Bildung will ihr Online-Angebot nicht verändern, sagt Daniel Kraft, Pressesprecher der Bundeszentrale.
Wir sind natürlich total überrascht. Wir haben mit diesem Beschluss nicht gerechnet. 2011 hat es ja schon mal eine entsprechende Entscheidung des Gerichtes gegeben. Damals hat man die Reduktion auf 8 Parteien für rechtens erachtet. Und deswegen waren wir sehr überrascht über den Beschluss und wir werden entsprechende Beschwerde einlegen.
Daniel Kraft erklärt, der Wahlomat ist seit 2002 in dieser Form in Betrieb. Seither haben 6,5 Millionen Wählerinnen und Wähler online Fragen beantworten können und der Wahlomat hat die Antworten mit Programmen von maximal 8 Parteien verglichen. Für Kraft ist der Wahlomat daher vor allem ein didaktisches Instrument.
Wir halten das für ein Bildungsangebot, für politische Bildung und nicht für irgendein technisches Auslesegerät. Und genau das ist uns wichtig eben. Damit haben wir immer argumentiert und genau das wollen wir auch weiter online sehen.
Der Vorstand der jungen Europapartei Volt sah sich vom Wahlomat benachteiligt und hatte eine technische Änderung vor dem Kölner Verwaltungsgericht beantragt. Leo Lüdecke, Vorstandsmitglied von Volt.
Letztlich lässt sich festhalten, dass wir bei der Bundeszentrale eine lediglich sehr, sehr kleine technische Änderung bewirken wollten und fragen uns deswegen ernsthaft, warum das Bundesinnenministerium und die Bundeszentrale nicht in der Lage sind, diese kleine Änderung technisch umzusetzen.
Die Kölner Richter haben das Urteil zugunsten der kleinen Partei gefällt. In der Begründung des Verwaltungsgerichts heißt es daher, die Bundeszentrale habe diese technische Unmöglichkeit nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Bisher hat der Wahlomat eben den Vergleich von bis zu 8 Parteien zugelassen. Dieser Anzeigemechanismus verletze das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Chancengleichheit. So steht es im Urteil von gestern. Der Wahlomat musste dann gestern Abend noch offline gestellt werden. Daniel Kraft von der Bundeszentrale sagt nun, seine Behörde habe gar nicht mit technischen Schwierigkeiten argumentiert.
Wir argumentieren damit, dass wir sagen, 41 Parteien nebeneinander zu legen, das ist sehr, sehr schwierig, sich damit den Positionen der Parteien auseinanderzusetzen.
Und weil man in der Bundeszentrale weiter vom Wahlomat überzeugt ist, so Daniel Kraft, legt die Behörde daher Beschwerde ein.
Der Stahl- und Mischkonzern ThyssenKrupp steht vor einem radikalen Umbau. In Essen stimmte heute der Aufsichtsrat den Plänen zu. Rund 6.000 Stellen sollen wegfallen. Olaf Biernert berichtet.
Die Entscheidung am Unternehmenssitz in Essen fiel einstimmig. Das neue Konzept sieht vor, die Verwaltung schlanker zu machen und den Tochtergesellschaften mehr Eigenständigkeit zu geben. Dazu zählen unter anderem der Bereich der Automobilzulieferung oder der Schiffbau. Außerdem soll die erfolgreiche Aufzugsparte an die Börse gebracht werden. Bis August dieses Jahres will ThyssenKrupp die Pläne konkretisieren. Mit der Entscheidung des Aufsichtsrats ist aber noch nicht klar, in welchen Bereichen die 6.000 Stellen abgebaut werden sollen. Die IG Metall will darüber noch verhandeln und dafür kämpfen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Vor allem die Mitarbeiter in den Stahlwerken, unter anderem in Duisburg, Bochum oder Siegen, sind in Sorge, weil allein 4.000 Stellen in Deutschland wegfallen sollen. Mit der Umstrukturierung reagiert der Konzern auf die gescheiterte Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Bedenken geäußert, daraufhin hatte ThyssenKrupp den geplanten Zusammenschluss zurückgezogen.
Auf einer Konferenz in Berlin beraten Politiker und Experten über mehr Entwicklungshilfe für afrikanische Länder, die von den Folgen des Klimawandels bedroht sind. Bundesentwicklungsminister Müller begrüßte zu dem Treffen der sogenannten Globalen Anpassungskommission auch den früheren UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Kurz vor der Europawahl zeigte sich Ban besorgt, dass die Spaltung innerhalb der Europäischen Union bei Klima- und Migrationsfragen gewachsen sei. Markus Sambale aus Berlin.
Der Appell, wie er beim Thema Klimaschutz mit wachsender Dringlichkeit kommt, dieser Appell stand auch heute am Anfang, als Entwicklungsminister Gerd Müller die rund 30 internationalen Politiker, Experten und Unternehmer begrüßte.
Meine Damen und Herren, Wissen ist nicht genug. Wir müssen handeln.
Handeln, das hieß aber heute ganz konkret dann doch wieder erstmal nur beraten. Und zwar in einer Runde mit dem sperrigen Namen Globale Anpassungskommission. Ihr Ziel? Aufzeigen, was man gerade in Entwicklungsländern gegen die Klimakrise tun kann.
Ohne entschlossenes Gegensteuern werden in knapp 10 Jahren 100 Millionen mehr Menschen als Folge des Klimawandels in extremer Armut leben.
Selbst wenn die international beschlossenen Klimaziele eingehalten werden sollten, seien klimabedingte Katastrophen schon Realität und würden sich noch verstärken. Dabei hätten die Menschen in Entwicklungsländern am wenigsten zum Klimawandel beigetragen, erklärte Minister Müller.
Ich habe die Menschen in Äthiopien, Somalia getroffen, wo es 3 Jahre nicht mehr geregnet hat, keine Pflanze, kein Tier und damit auch keine Lebensgrundlage für Menschen gegeben ist, als Folge des Klimawandels.
Konkret hofft Deutschland, Millionen Kleinbauern in afrikanischen Ländern südlich der Sahara künftig helfen zu können. Und zwar durch Saatgut, das unempfindlich ist gegen Dürre, und durch Bewässerungstechnik, die möglichst wenig Wasser verbraucht. Die Kommission, die sich heute hier in Berlin dazu getroffen hat, ist hochkarätig besetzt. Im Vorsitz der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Der zeigte sich besorgt mit Blick auf die anstehenden Europawahlen und die Politiker, die die Verantwortung des Menschen für die globale Erwärmung leugnen. Ich bin tief besorgt über eine wachsende Spaltung bei Klima-, Flucht- und Migrationsthemen zwischen den europäischen Spitzenpolitikern. Und der frühere UN-Generalsekretär äußerte einen klaren Wunsch. Ich hoffe, dass die Wahlen zum EU-Parlament gute Führungspersonen hervorbringen, mit richtigen Visionen für eine nachhaltige Zukunft für uns alle.
For all of us.
Gastgeber Gerd Müller, der deutsche Entwicklungsminister, machte auf der Konferenz heute klar, dass keine Zeit mehr bleibe.
Wir können aber den Wettlauf gegen den Klimawandel noch gewinnen, aber wir müssen nun in den Aktionsmodus treten.
Nächster Schritt der Kommission ist es, vor dem UN-Klimagipfel im September in New York einen Bericht vorzulegen. Er soll die Klimarisiken für die ärmsten und verwundbarsten Menschen in Entwicklungsländern beschreiben. Und wieder mal ein neuer Weckruf zum Handeln sein.
Im südlichen Afrika ist Malawi ein Land, das besonders unter dem Klimawandel leidet. Im März richtete zudem der Zyklon Idai schwere Schäden an. Im Land grassieren Korruption und eine schwache Wirtschaft kann wenig zum erhofften Aufschwung beitragen. In Malawi werden heute ein neuer Präsident, das Parlament und die Regionalvertretungen gewählt. Jana Gent mit Eindrücken vom Wahltag in Lilongwe.
Die Stimmung ist gut, die Menschen sind entspannt. Die Pappboxen, die zur Wahlkabine gefaltet wurden, stehen im Freien. Die Wahlurne steht auf einem Plastikstuhl. Und dennoch läuft alles geordnet ab in Malawis Hauptstadt Lilongwe. Der Stimmzettel ist lang. In jeder Zeile findet sich erst das Porträtfoto, dann der Name und die Partei. Und am Ende ist der Kreis, in dem man sein Kreuz machen könnte. Ein junger Mann hat heimlich gefilmt, wie er seinen Wahlzettel ausfüllt. Das Video findet sich auf Twitter. Das könnte rechtliche Konsequenzen haben, denn auch in Malawi gibt es ein Wahlgeheimnis. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 3 Kandidaten. Präsident Peter Mutharika bewirbt sich um eine 2. Amtszeit. Gegen ihn treten der frühere Pastor Lazarus Chakwera an und Vizepräsident Saulus Chilema, der jüngste von allen. Kurios, sein Name fand sich heute früh gar nicht im Wählerverzeichnis. Er musste ordentlich telefonieren und 40 Minuten lang warten, ehe er dann doch sein Kreuz machen durfte.
Can I see your smile? SKC. How is it, sir?
Everything is fine.
Good.
Gut gelaunte Reporter baten ihn, in die Kamera zu lächeln und fragten, wie es ihm gehe. Alles bestens, erwidert Saulus Chilema. Dabei sind die Probleme in Malawi gewaltig. Laut Weltbank gehört das Land zu den ärmsten überhaupt. Mehr als die Hälfte der 18 Millionen Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Ohne Lebensmittelhilfen geht es nicht. Denn Hunger kannte das Land schon, bevor im März Zyklon Idai viele Felder verwüstete und Häuser zerstörte. Die Arbeitslosigkeit und die Säuglingssterblichkeit sind hoch, die Lebenserwartung ist niedrig, Industrie gibt es kaum. In den vergangenen Jahren machte Malawi außerdem immer wieder von sich reden, weil Albinos ermordet wurden. Rose Nsope ist eine von ihnen. Sie lebt mit der Pigmentstörung und in ständiger Angst. Schließlich gibt es den Aberglauben in Malawi, Körperteile von Albinos besessen magische Kräfte. Wir hoffen einfach, dass es eine neue Regierung geben könnte und wir Menschen mit Albinismus besser geschützt wären. Chancen auf einen Regierungswechsel gibt es. Präsident Mutharika genießt hohes Ansehen bei der ländlichen Bevölkerung, aber er sieht sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Deshalb ist Saulus Chilima zuversichtlich, dass er der neue Präsident Malawis werden wird.
Yes, we'll win the elections.
Ja, wir werden die Wahl gewinnen. Wir brauchen Veränderung. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir brauchen ein besseres Land. In manchen Orten haben die Menschen mehrere Stunden lang angestanden, um wählen zu können. Heute entscheidet sich nun, in welche Richtung sich Malawi entwickeln kann. Die Wähler in Lilongwe jedenfalls sind sich nicht einig.
Zurück nach Europa. Niki Lauda ist tot. Der Österreicher war in den 70er Jahren zur Formel-1-Legende geworden und fortan als Geschäftsmann mit seinen Fluglinien Lauda Air, Niki sowie Lauda Motion stets in den Schlagzeilen. Bis zuletzt hielt er auch Anteil am Formel-1-Team von Mercedes. Ein Nachruf von Zoltán Gyula Dárecsa.
Aber ganz ein netter Mensch.
Die Österreicher trauern um ihren Nationalhelden. Rote Kappe, markige Sprüche und ein Image des Stehaufmännchens. So werden seine Landsleute Niki Lauda in Erinnerung behalten.
War immer gerade, ehrlich und hat gesagt, dass man eigentlich alles schaffen kann im Leben. Ne? Und das ist schön.
Niki Lauda wurde durch den Rennsport bekannt. Neben sportlichen Erfolgen machte ihn ein dramatischer Unfall auf dem Nürburgring 1976 bereits zu Lebzeiten zur Legende. Lauda wurde sehr schwer verletzt, saß aber nur 42 Tage später wieder am Steuer eines Formel-1-Wagens. Ein Ereignis, das sein Leben für immer verändert hat.
Wenn immer was zu mir schwierig erscheint oder kommt, sage ich mir, pass auf, das hast du zusammengebracht, mein Freund. Dann bringst du das auch zusammen, das ist lang nicht so arg, wie es damals war.
Noch als Formel-1-Fahrer begann der passionierte Pilot Niki Lauda mit dem Aufbau der Lauda Air. 1991 dann der Rückschlag, eine seiner Maschinen stürzte in Thailand ab, 223 Menschen starben.
Ich muss also ehrlich sagen, das war das fürchterlichste, was je in meinem Leben passiert ist.
Später gründete Lauda mit Fly Niki und Lauda Motion zwei weitere Fluglinien. Völlig unerwartet setzte sich Lauda 2018 im Bieterverfahren um die insolvente Air Berlin-Tochter Niki gegen einen spanisch-britischen Luftfahrtkonzern durch und kaufte damit seine alte Airline zurück. Als er sie unter dem Namen Lauda Motion an die irische Billigfluglinie Ryanair weiterverkaufte, setzte es Kritik. Lauda sei ein Strohmann der Iren gewesen. Seinen Kritikern richtete er aus:
Der Neid ist ein Hund.
Im Sommer 2018 erkrankte Lauda an einer Lungenentzündung, die so schwer war, dass ihm eine neue Lunge eingesetzt werden musste. Lauda erholte sich von der schweren Operation erstaunlich schnell. Sein Chirurg Walter Klepetko erklärte das so.
Da hat also der Charakter des Rennfahrers Niki Lauda, aber seine Person als Ganzes sehr beigetragen dazu, dass es überhaupt möglich war, aus einer solchen Situation wirklich herauszukommen.
Niki Lauda wurde 70 Jahre alt. Nach Angaben seiner Familie ist er zu Hause friedlich eingeschlafen. Neben der Sportwelt und Fans trauert auch die österreichische Politik um Lauda. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte Lauda auf Twitter einen ganz großen und schillernden, der nie aufgegeben habe. Bundeskanzler Sebastian Kurz würdigte Lauda ebenfalls als eine der herausragenden Persönlichkeiten des Landes. Lauda wird den Österreichern fehlen, auch wegen seiner bodenständigen Art. Zu seinem 60. Geburtstag vor 10 Jahren sagte er im ORF-Fernsehen:
Jeder wird älter, jedes Jahr zu zählen ist langweilig, wir können es alle nicht ändern. Man muss nur in der Zeit, wie lange man immer lebt, weil das können wir leider nicht selber mitbestimmen, das Beste daraus machen, dass wenn es einen einmal erwischt, dann muss man sagen, ich habe nichts in meinem Leben versäumt oder verbrodelt oder nicht getan, was ich gerne hätte machen müssen. Wenn man diese Freiheit hat, glaube ich, das ist das Wichtigste.
Niki Lauda, der verstorbene österreichische Ex-Rennfahrer. Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.